Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Als ich kürzlich eine neue Podcast-Folge mit Mirko Kaminski aufgenommen habe, meinem geschätzten Kollegen auch im GWA, hatte ich ihn ganz am Schluss gefragt: Mensch Mirko, du kennst doch eigentlich die ganze Welt, also zumindest die ganze Werbewelt. Mit wem muss ich denn unbedingt einen Podcast aufnehmen und über die Zukunft der Agenturen sprechen? Und ich dachte, oh, jetzt überlegt er, jetzt blättert er so sein Adressbuch durch und sagt, den nicht, den vielleicht, den nicht. Nee, ganz anders. Mirko hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, mit Käthe. Du musst mit Käthe reden. Und tatsächlich, Käthe, so viel darf ich verraten, unsere Wege hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekreuzt und ich dachte, Käthe? who's Käthe? Aber gesagt, getan, das heißt, wir sitzen heute hier.
That's me.
That's you, genau. Wir sitzen hier bei Think am Hafen, am Baumwall. Wir sitzen uns gegenüber und ich wusste, das kann ich jetzt mal outen, zu Beginn tatsächlich nicht, ob ich auch Käthe sagen darf. Ich habe dich also ganz artig mit lieber Dirk angeschrieben und du hast das dann aber relativ schnell aufgelöst und hast gesagt, noch nicht mal meine Mutter sagt Dirk, die sagt aber auch nicht Käthe, ist auch egal, aber im Prinzip sagen alle zu dir Käthe, du drehst dich auf der Straße bei Dirk noch nicht mal um. Insofern, es ist für alle Käthe und nun freue ich mich auf eine gemeinsame Folge mit dir zu What's Next Agencies. Herzlich willkommen.
Moin Moin, danke. Ich freue mich auch. Und ja, danke Mirko.
Ja genau, danke Mirko, dass du uns zusammengebracht hast zu dieser wunderbaren Folge. Und ja, also warum sprechen wir beide eigentlich über die Zukunft der Agenturen und was prädestiniert dich für diese Frage, außer dass unser Freund Mirko dich empfohlen hat? Ich finde eine Menge. Also ich will jetzt nicht sagen, dass du alles schon mal erlebt hast, aber ich würde behaupten, du hast vieles schon mal erlebt und auch vieles gesehen in unserer Branche. Und ich habe so den Eindruck, also zumindest ging es mir so in unserem eher kleinen Intro-Gespräch, dass die ZuhörerInnen eine Menge davon lernen können, von den Dingen, die du schon erlebt hast und vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft, was können wir daraus lernen oder was hilft es uns dabei, auf dem Weg, voller Mut, auf dem Weg in die Zukunft zu gehen. Käthe, bevor wir einsteigen und ich dich mit Fragen löchere auf diesem heißen Stuhl, mache ich mal, damit alle so ein bisschen Scene-Setting haben, was deine Person angeht, so einen kleinen Blick auf deinen bisherigen Werdegang. Ganz spannend, 1996, da war ich 15, warst du Gründungsmitglied der Agentur Elephant Seven, die später auf Börsen notiert war, zusammen mit dem Horst Wagner, der heute ja auch Chief Digital Officer bei Think ist. 2007, also gute 10 Jahre später, gab es dann einen Merger von Elephant Seven mit Pixelpark. 2008 bis 2012 warst du dann Vorstand, also COO, für die Operations zuständig bei Pixelpark. 2012 kam die Übernahme durch Publicis. 2012 bis 2017 COO bei Publicis Pixelpark. Dann nochmal 3 Jahre, 2017 bis 20 CEO bei Publicis Pixelpark. Und jetzt, und jetzt sitzen wir ja auch hier, seit 2020, also seit gut einem Jahr oder ich glaube sogar ein bisschen länger, bist du Geschäftsführer bei Think Hamburg.
Ja, also das ist richtig.
Ich würde sagen,
wenn du älter wirst, müssen die Firmennamen kürzer werden, weißt du?
Dann ja, das ist so, das stimmt. Ja. Aber weißt du, der Vorteil ist ja beim Podcast, es kostet keine Sendezeit. Das heißt, du hättest ruhig längere Namen auch weiterhin nehmen können. Meinetwegen ist das kein Problem. Ja, ich glaube, dieser kleine Blick auf deinen Lebenslauf zeigt, was ich meinte beim Intro eben. Du hast schon viele Ups and Downs erlebt. Ich habe zur Vorbereitung auch mal ein bisschen gelesen und dachte, Mensch, Elephant Seven habe ich jetzt selber eben nicht mehr aufgrund des Jahrgangs auch so wahrgenommen und erlebt. Ihr hattet wirklich glorreiche Internet-Digital-Zeiten. Ne? Ich glaube, ihr seid so ganz ursprünglich aus dieser CD-ROM-Ecke entstanden.
Das stimmt, ja. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Ich bin noch so am Grenz einer Stimmbandentzündung, deswegen klinge normalerweise anders. Mhm. Also falls Mirko mich jetzt nicht erkennt, ich bin's. aber das war ja 96, da war Internet eigentlich noch gar kein Thema, zumindest nicht in der kommerziellen Welt. Und die Idee zu Elephant Seven hatte gar nicht ich, sondern Horst Wagner und Götz Thege, die seinerzeit bei Springer und Kobi waren. Oder wir waren alle bei Springer und Kobi. Und es ging eigentlich darum, dass damals schon jeder dritte Computer ein CD-ROM-Laufwerk hatte. Und dann gab es ein Projekt noch unter Springer und Kobi mit Mercedes-Benz für ein CD-ROM-Projekt, eine E-Klasse-Katalog zu machen. Erst noch Disketten, neue C-Klasse auf Diskette, Mercedes, den sie im Computer parken können, werde ich nie vergessen. Und dann hat man daraus gesagt, das ist ein Geschäftsmodell und haben Elephant 7 gegründet und ich war da einer der Gründungsmitglieder. Und dann kam aber parallel das Internet und also wurde gestalterischer und es wurde mehr diese Visitenkarte und das haben wir uns dann zunutze gemacht, haben Elephant 7 gegründet. Und ja, das war ziemlich ruhmreich, weil ich glaube, wir waren die einzigen, die nicht aus der Technik kamen, sondern aus dem Marketing oder Kommunikation. Und wir waren sogar mal laut Gun Report Nummer 4 in der Welt im Kreativranking.
Wow.
Ich mag das.
Ja, total, das glaube ich dir. Deswegen, unter anderem deswegen habe ich dir die Frage gestellt, aber tatsächlich auch, weil ich das einfach super interessant war. Du hast ja diese gesamte positive Welle, ich sag mal so diese erste Digitalisierungswelle, die
lass
wir erlebt haben.
Lass uns nur darüber sprechen. Lass uns nicht darüber sprechen, was dann passierte.
Doch, da kommen wir gleich noch drauf, aber insofern, du weißt ja, was gleich kommt. Das hast du unseren ZuhörerInnen voraus. Aber das war doch eine grandiose Zeit. Also eigentlich ging es ja dauerhaft nur bergauf. Ihr habt gepunktet, ihr habt neue Tasks gewonnen, ihr seid größer geworden, ihr habt die Agentur an die Branche, an die Börse gebracht.
Nee, also an die Börse gebracht haben wir sie nicht, aber Punkt eins, ja, absolut. Es war so, dass man brauchte nicht akquirieren. Man musste eigentlich eher das Telefon nicht abnehmen, weil einfach es gab nichts. Die Unternehmen kamen alle in den Druck, sie brauchten Internetauftritte, wie eben schon gesagt, Visitenkarten. Ne? Die wollten Online-Werbung machen. Ne? Man hat auf Yahoo, Fireball, so, das sind Suchmaschinen, ne? Alter
Vista. Die kenne ich sogar noch, ja.
Ne? Also es war so die, sowas wie Google in nicht überlebensfähig. Und die brauchten das alles. Und es gab aber gar nicht so viele Anbieter. Und da gab es eben halt auch ganz tolle andere Pioniere wie Peter Kabel mit Kabeljau Media und der sehr geschätzte Sinne Schrader und so die. Aber es waren halt nicht viele, nicht genug für diese irre Nachfrage. Und deswegen brauchtest du nicht akquirieren, das waren goldene Zeiten. Die hörten dann irgendwann auf. Und wir haben zu einem Zeitpunkt mit einer exzellenten Marke, aber bei diesem Dotcom-Crash, das hat natürlich eine direkte Implikation gehabt, auch auf unsere Branche, haben wir einen Reverse-Merger mit einer Agentur gemacht, die kennt keiner. Die hieß Digital Advertising. So eine Agenturname, die man eigentlich erst nach drei Rotweinen aussprechen kann. Und die hat man dann...
aber ist sehr beschreibend.
Die waren börsennotiert. Ja. Und durch diesen Reverse-Merger wurde Elephant 7 auch börsennotiert. Und es war dann auch die erste Mal die Frage, dass wir uns fragten, ach so, sind wir jetzt Vorstände oder wie? Also weil diese Begrifflichkeit war mir eigentlich fremd. Und ich finde auch nach wie vor, die hat so in der Agenturwelt gar nicht so viel zu suchen, weil es so uninteressant ist. Ne? Und aber dadurch kam das überhaupt mit der Börse.
Und wie kam es dann, dass ihr euch mit Pixelpark zusammengeschlossen habt? Also du hast einmal den Reverse-Merger angesprochen und dann gab es aber einen Merger mit Pixelpark.
Also der 9/11 war für uns ein Zeitpunkt, wo, also direkt vor 9/11 hat ein sehr großer Kunde, der mit uns für 50 neue Mitarbeiter abgeschlossen hatte, verkauft und mit dieser Change of Control sämtliche Verträge gekündigt mit Dienstleistern. Damit hatten wir ein Problem. Und dann passierte 9/11. Und in einem Tag haben große Markenartikler verständlicherweise wie die Lufthansa ihre Budgets eingefroren. Wenn der US-Markt wegbricht, hat Mercedes erstmal auf die wahrsten Sinne auf die Bremse getreten. Und der einer unserer größten Kunden war ein Reiseveranstalter, der war auch nicht gerade in Fluglaune. Das hat wehgetan. Und dann hat im Januar ist dann die Elbe über die Ufer gegangen und hat mit der größten Überschwemmung, unserem nächsten Kunden fast 1 Milliarde an Zahlungen verursacht. Damit war der letzte Kunde, der Großkunde runter und die New Economy war gecrashed. Das heißt, diese ganzen Dotcoms, die wir betreut haben, waren nicht wirklich viel wert. In anderen Worten, wir bekamen Geldnot. Massive Geldnot. Und deswegen haben wir diesen Reverse-Merger gemacht. Dann haben wir den Laden saniert, haben alles neu aufgebaut. Wir sind einmal runter auf 75 und dann wieder hoch.
Von wie viel kamt ihr damals?
Wir kamen von 200, sind auf 70, dann sind wir wieder hoch und haben wir den Laden wieder saniert und sind bis auf 150. Und dann waren wir an der Börse und dann gab es eine Hauptversammlung. Und auf dieser Hauptversammlung, was man so macht, dann präsentiert man sich. Und nach dieser Hauptversammlung kam dann jemand auf uns zu und hat gesagt, wollt ihr nicht zusammen mit der Pixelpark den einen Merger machen und zur größten Digitalanbieter werden. Das haben wir uns angeguckt und haben das für gut empfunden. Das haben wir auch gemacht. Dadurch kam es zu dem Merger mit der Pixelpark. Wir haben uns zu seiner Zeit dann den 2.7 war das, meine ich, irgendwie den größten Anbieter für Kommunikations- und E-Business-Lösungen im Digitalsegment gebaut. Da musste man aber auch einiges sanieren und das haben wir dann auch gemacht.
Das wusstet ihr vorher oder hat sich das dann so im Nachhinein, wenn man sich dann besser kennenlernt?
Natürlich weiß man im Vorwege eine ganze Menge, weil dafür gibt es ja auch Dinge wie Due Diligences und so weiter. Ne? Also man ist ja da auch dann schon vorsichtig, aber es gibt natürlich immer ganz viele Dinge. Das ist so dieser Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ne? Also guck dir Geschäftsberichte von Unternehmen an, die im gleichen Jahr noch pleite gehen, im Vorjahr haben sie noch geglänzt. Also du kannst nie immer alles sehen. Ne? Es gibt immer ein paar Keime, die sind unsichtbar. Da kannst du noch so viel checken. Und es war halt eben, da hat es ja irgendwie dann doch bei einigen Ecken noch gedrückt. Es war auch viel zu kopflastig und. Aber das hat man ganz häufig. Und das haben wir dann halt auch gemacht.
Mhm. Was ich so interessant finde, Peter, als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, darauf vorbereitet habe und wie ich dich auch wahrnehme, ne, habe ich mich gefragt, Mensch, jetzt hat man so eine Entwicklung von, wir bauen hier was auf, das geht voll durch die Decke, dann kommt 9/11, die Dotcom-Blase, alles zusammen, dann geht's wieder runter, dann sagt man, hey, wir können zum Größten werden, zwischendurch saniert man den eigenen Laden einmal komplett, dann kommt wieder Zukunftsstimmung, visionärer Geist und wieder hängt man in sozusagen so einer Restrukturierung drin oder auch Sanierung. Ich habe mich gefragt, kann man Visionär, Manager und, wie soll ich sagen, Restrukturierer gleichzeitig sein und in einer Person auch sein? Also kann man dieses Themenspektrum, was du auch erlebt hast, in einer Person glaubwürdig abbilden? Oder merkt man irgendwie, dass man sich verliert auf dem Weg?
Ich glaube nicht, dass man das sein kann. Ich glaube, dass man es sein muss. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das anders gehen soll. Also erstmal glaube ich ja, dass wir alle nichts Besonderes sind. Ne? Also diese auch ein Unternehmen zu sanieren geht auch nur dann, wenn du auch übrigens irgendwie Fortuna mit dabei hast. Ne? Mhm. Also weil wenn nur Pech passiert, dann nützt ja die schönste Idee nichts. Du brauchst ein bisschen Glück, du brauchst immer so ein Spark, so ein Initial. Von daher, aber du brauchst eine Sache. Du brauchst eine Vision. Mhm. Und ich glaube, dass du keinen einzigen erfolgreichen Unternehmer haben wirst, der nicht eine Vision hatte. Mhm. Vielleicht wusste diejenige gar nicht, dass sie eine Vision hatte, weil es einfach da war.
Mhm. Ja, sie aber hat's gespürt,
es
ja.
war eine, du kannst aus einer schlechten Situation keine gute machen, wenn du nicht kreativ, visionär, stark, vollen Willens bist. Mhm. Und auch ignorant.
Inwiefern ignorant?
Du musst ignorant sein, du darfst die Wahrheit nicht immer sehen wollen. Du bist, wenn du sanierst, manchmal mit einem Bein im Insolvenzverschleppungsknast. Ich will jetzt niemanden anleiten zur Illegalität, aber was ich meine ist, wenn du weißt, dass du 32 Tage frisst, das nicht mehr 30 oder du bist schon irgendwie drüber oder wie auch immer. Mhm. Das musst du auch mal aushalten können und ignorieren. Du musst auch ein Nein ignorieren. Mhm. Du musst ein Nein nach dem anderen ignorieren, weil du sonst nicht mehr diese Kraft hast, deine Vision umzusetzen. Mhm. Es werden dir mehr Steine in den Weg gelegt, als aus dem Weg geräumt. Mhm. Also, es gibt mir so eine schöne Geschichte. Du sitzt bei der Bank. Ja, und die bieten dir ein Drei-Gänge-Menü an, ne, so passiert, in der supergeilen Phase von Elephant Seven, und weil die dich in die Börse bringen wollen. Und dann sitzt du ein Jahr später da, weil du Geld brauchst, und du fragst nach einer Stunde Reden, kann ich mal das Wasser haben? Und die Antwort ist, das ist gerade schlecht.
Das ist gerade schlecht?
Ist gerade schlecht. Was ich mir sagen will, ist, wenn du da nicht diese Unhöflichkeit, wenn du da nicht diese Ablehnung ignorierst, musst du aufgeben.
Mhm. Ja, man hat ja auch nicht die Kraft, die Vision aufrechtzuerhalten, ne? Und sie dann irgendwie auch noch auf mehrere Menschen zu transportieren, mit denen man sich gerade in der Restrukturierung befindet.
Und dann brauchst du noch was anderes, du brauchst Partner. Ich halte es für gänzlich unmöglich, dass du so etwas alleine machst. Mhm. Entweder sind es deine Partner, wie mein Fall, du hast ihn vorhin erwähnt, Horst Wagner, das ist Der ist so vieles für mich, ne? Der ist irgendwie vom Partner, der ist jetzt mein Vorstand, der ist aber auch mein väterlicher Freund, der ist mein Freund, mein Buddy. Mhm. Also das ist irgendwie, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, dass ich Juni in der Ikon ist und er hätte, glaube ich, auch ohne mich das nicht gemacht. Mhm. Und dann auf dem Weg sind es noch ganz viele Namen, die sehr, sehr wichtig waren. Und selbst wenn du Einzelunternehmer hast, haben die Partner. Mhm. Entweder zu Hause, ne? Entweder hat man dann starke Partner oder man hat Impulsgeber und so weiter. Mhm. Irgendwelche Kraftquellen, Partner, Ideengeber.
Mhm. Wart ihr sehr unterschiedlich in der Konstellation, als ihr dieses Unternehmen auch restrukturiert habt? Also von euren Rollen, Kompetenzen, dem Blick auf diese Situation?
Also von den Kompetenzen definitiv, von den Charakteren auch definitiv. Mhm. Also jeder, der Horst und mich kennt, also wir, ne, also ich muss ihm erklären, dass ich der Jüngere bin, dabei müsste es andersrum sein, weil Horst ist wird 68 und die der ist einfach der Topfitte von uns beiden und ich nicht. Aber so, ne, wir sind schon unterschiedlich. Aber ich sprach ja eben von der Vision, die war identisch. Mhm. Also, und die ist auch heute noch identisch. Und das ist die, du musst auch so im Geiste, glaube ich, da das Gleiche wollen. Mhm. Also, das muss in die, also das wird sich in Nuancen immer unterscheiden. Und die Motive, die Vision zu erfüllen, sind auch unterschiedlich. Mhm. Also, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, welche Beweggründe hat man eigentlich, etwas zu erfüllen. Also, ist das, sind ja gar nicht unbedingt monetäre. Also, ne, das ist ja nicht immer, weil man damit Geld verdient oder weil man damit irgendwie, wenn man Anteile an Unternehmen hat oder so. Es sind ja manchmal auch ganz ideelle Beweggründe. Und das ist schon mal ganz wichtig. Und eine Sache teilt mich. Horst und ich haben beide das gleiche Hobby. Wir sind beide wahnsinnig gerne glücklich. Und wenn du das für dich als Hobby deklarierst und irgendwie gerne glücklich bist, ne, dann hast du auch für so etwas irgendwie einen anderen Beweggrund, weil dann tust du auch Dinge, damit du und andere auch glücklich sind. Stakeholder sind denn glücklich, weil sie ihre Einnahmen haben. Mhm. Shareholder haben ihre Einnahmen, ne? Stakeholder haben vielleicht irgendwie eine Platzierung im Kreativranking oder wie auch immer.
Es erinnert mich ein bisschen an die Positionierung von Happy, die das ja zu ihrem Motto gemacht haben,
stimmt,
glücklich zu
sein.
Ja,
stimmt. Genau. Finde ich auch super gut.
Also, aber sag mal, die, wenn du jetzt sagst, deine Vision und auch die von Horst, die ist, ist auch so geblieben. Das heißt, ihr habt weiterhin eine Vision, die ihr teilt. Ihr seid ja auch in der Bewegung viele, viele Jahre miteinander gegangen, eigentlich ja fast alle in der Branche.
Alle.
Bist du, wie würdest du eure Vision oder auch deine Vision beschreiben?
Dass Horst 130 wird, damit wir noch so viele Jahre weiter zusammengehen können. Nein, Quatsch. Also ich habe aufgrund der äußeren Implikation immer verändern müssen. Mhm. Als ich jung war, brauchte ich die, damit ich verändert habe. Ne? Also Überlebenskampf. Nee, gar nicht wahr. Erstmal aus springende Kobi kommt, einer Werbeagentur ein digitales Business aufbauen. Veränderung. Paradigmenwechsel. Mindset auf refreshen. Dann haben wir diesen Laden aufgebaut und wurde aus einer CD-ROM-Bude, ich glaube, wir haben nachher gar keine CD-ROMs mehr gemacht. Wir haben nur noch Internetauftritte, Kasha, MyWorld, erste Shopping Mall gemacht und so weiter. Veränderung. Mhm. So, dann Good Times, Wachstum. Veränderung. Ich habe dann nochmal studiert, weil ich stellte fest, irgendwie, ups, da fehlt ja noch was in meinem Lebenslauf. Veränderung. Dann sind wir dem Pleitetod entronnen. Veränderung. Dann Merger, kulturelle Merger, weil die strukturellen Merger sind ja Babyfax. Sollte man sich gar nicht mehr drum kümmern. Gibt das 1000 Bücher, kannst du abschreiben, machen, tun. Kulturelle Veränderung ist das absolute Killerding. Veränderung. So und so ist alles auf Veränderung getrimmt. Und Veränderung ist gut und böse und zugleich. Und das aber, ich habe irgendwann festgestellt für mich, bin so ein Grenzboomer, bin schon älter, dann irgendwie, das ist das, was mich am meisten kickt. Mhm. Verändern. Weiterentwickeln. Veränderung im Sinne von weiterentwickeln, sukzessive weiterentwickeln, disruptiv weiterentwickeln. Alle in allen Facetten, wie man irgendwie Veränderung machen kann.
Du hast in unserem Vorgespräch so schön gesagt, es gibt eine germane Angst vor Veränderung.
Ja.
Wie passt denn das zu Käthes Vision?
Vielleicht ist es irgendwie der nicht ganz germane Stamm meiner Ketrovic-Familie.
Nee, ich meine tatsächlich, wenn du sagst ja auch, ja, kulturelle, klar, Veränderung, ja, ist eigentlich die Königsdisziplin. Und Menschen mögen keine Veränderung, ne? Also zumindest per se, außer einige wenige, ist es ja erstmal unbequem. Du musst aus der Komfortzone raus.
Ich spreche ja kein Geheimnis an, diese Podcast-Welt ist ja auch voll davon, Change, Transformation, mhm, Veränderung, finden ja alle immer super. Mhm, ne? Mhm. Und irgendwie jede moderne Managerin ist ja irgendwie, ja, ich liebe Veränderungen. Mhm. Und dann sagst du, ja, fangen wir doch mal damit an. Wir schaffen mal die Titel ab und du bist jetzt nicht mehr, ne?
So meine ich das nicht.
Ja, so, genau.
Ach so, ich auch.
Ja, ja, und deine Abteilung brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, ne? Was, wie? Nee, wir setzen das jetzt irgendwie mit fungiblen Ressourcen auf. Wie? Also, bupp, ne? Mhm. Und das meine ich mit dieser furchtbaren Angst, wenn du wirklich etwas verändern willst. In der Werbewelt ist es immer dieses Wasch mich und mach mich nicht nass. Ich finde das irgendwie noch viel schöner, als, weil es ist zwar alt, aber ich finde das irgendwie super. Alle wollen das waschen und sie wollen dann aber nicht nass werden. Und das ist einfach die Wahrheit, die hinter Transformation auch steht. Mhm. Wirklich mutig transformieren ist ja die Königsklasse. Wenn du das nicht willst, kannst du ja aber auch erstmal langsam rangehen. Du musst ja nicht immer alles brachial tun, insbesondere dann, wenn du ein funktionierendes Geschäft hast. Aber dann steuer bitte mit einer Vision sukzessive auf die Zukunft zu und nicht irgendwie auf die Hafenmauer. Mhm. Ne? Also so nach dem Motto, boah, ich bin nur 3 Tage an Bord und wenn ich dann, also ich fahre nicht mehr gegen die Mauer, das ist vielleicht die Generation danach. Mhm. Also siehe Klima, das ist eigentlich das Gleiche.
Wie viel hat sich denn tatsächlich in unserer Branche, in der du ja viele Jahre und Jahrzehnte bist, in unterschiedlichen Konstellationen und Geschäftsmodellen, wie viel hat sich denn wirklich verändert oder wie schätzt du auch die Bereitschaft zu, vielleicht auch einer brachialen Veränderung und Transformation ein?
Oh, werde ich jetzt zum Nestbeschmutzer, ne?
Nee, darfst du. Es hören ja nicht viele mit.
Nee, hören noch nicht viele?
Doch, ja. Logisch, es hören total viele
also,
mit.
Kann man, also ich sage jetzt was und dann finden vielleicht einige blöd, aber wenn man dann morgens sich schminkt oder rasiert, mal ehrlich fragen, ob das nicht stimmt. Wir reden mehr über Transformation, als wir tun. Wir bauen ganz viele neue Agenturmodelle, die dann nichts anderes sind als vorher dein dedicated Team, was du vorher auch gebildet hast. Die Linters hat schon dedicated Teams. Linters kennst du noch? Ja, da warst du.
Ja, ich habe mal davon gehört.
Da warst du 12. Nee, aber die hatten auch dedicated Teams. Die haben sie nur nicht tailor-made Agentur genannt. Das ist dann ganz viele Sachen, die viele Agenturmodelle, die wir heute im Markt sehen, klingen fantastisch. Und das ist nichts anderes als alter Wein in neuen Schlauch. Das ist nicht transformiert, liebe Kollegen. Das ist nicht transformiert. Das ist neu verpackt. Und vielleicht muss das auch gar nicht anders sein zur Betreuung des oder der Kunden. Mhm. Ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Nur wir dürfen uns nicht in die eigene Tasche lügen. Es sind in den Jahren um die Jahrtausendwende Agenturen gegründet worden, die bis heute nicht digital sind. Es sind also die nicht holistisch aufgesetzt wurden. Warum das denn nicht?
Wie meinst du holistisch aufgesetzt?
Naja, dass die wirklich in der Lage sind, entlang der Customer Journeys Touchpoints zu bedienen und gar nicht drüber nachdenken, ob wir über klassische oder digitale Medien nachdenken, die nicht in Podcasts über Data-Driven reden, sondern wirklich Data-Driven arbeiten und so weiter. Das gibt es wahnsinnig viele. Und ganz viele Dedicated-Modelle, das will ich nicht alles nur an denen festmachen, aber sind einfach ganz geschickt verpackte Dinge. So, wie sind jetzt Agenturen? Warum haben wir jetzt erst die ganze Diskussion mit einer genderneutralen Besetzung von Agenturen? Warum haben wir, warum diskutieren wir ganz viele Dinge wie, ihr habt das gemacht, Klimaneutralität und so weiter. Warum diskutiert man das überhaupt noch? Die Diskussionen sind doch alle alt. Und wenn wir solche Vorreiter sind, wie wir immer tun, und die wir auch in den Branchenverbänden so tun und wie in allen, nicht nur im GWA, sondern auch im BVDW, auch in Bitkom, wo auch immer, wenn wir das wirklich sind, dann müssten wir heute weiter sein. Wir sind stark in der Kritik an der Politik. Ja, wir haben ja jahrelang verschlafen. Kollegen, ihr auch, wir auch. Punkt. So, Ist nicht schlimm, ist Erkenntnis, finde ich. So, nehme ich auch gern Kritik an. Und es gibt auch gute Beispiele. Es gibt auch ganz schlechte Beispiele. Wenn du jetzt das eine, dann wird es heißen, ja, aber da haben die auch irgendwie gelöst. Mhm. Weil, mein Gott, das ist ja auch so diese germanische Angst vor Imperfektion. Ne? Ist ja genauso da. Also wenn ich das jetzt verändere, dann das ist ja noch gar nicht ganz richtig. Mhm. Mann, ist ein guter Weg.
Ja, es ist dieses 120%. Ne? Oder ja, wir kommunizieren es den Leuten erst, wenn wir es zu Ende gedacht haben.
Ich übrigens sitze im Glashaus, mir geht es ja genauso. Ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst davor, dass das noch nicht, also ich brauche nicht mehr 120, aber ich habe manchmal, dann hänge ich dann schon noch da und denke so, wo ist das denn wenigstens 90? ich habe das auch. Wenn es dann gefloppt ist, dann war es auch erst bei 70. Habe ich ganz viele Sachen gemacht. Ne? Mhm. Da will ich noch eine Sache sagen zu deiner Frage. Kann man Visionär sein und Macher und Manager und so weiter ein? Ich habe noch so eine Person dabei vergessen, die ich einfach auch sehr schätze, ist der Ralf Niemann, der bei meinem alten Arbeitgeber ist. Das ist zum Beispiel einer, der mir wahnsinnig viel auf diesem Weg beigebracht hat zum Thema Strukturen, Prozesse. Mhm. Begriff, den ich heute noch scheibenkleister finde, weil ich finde Workflow immer besser. Aber das Wichtige ist, wenn du das machen möchtest, dann brauchst du wirklich diesen Leute, von denen du lernen kannst. Und dann gib dich einfach mit Menschen, von denen du lernen kannst. Fahr zu Leuten hin, von denen du lernen kannst. Mhm. Lies von Leuten, von denen du vermeintlich lernen kannst. Die müssen auch nichts damit zu tun haben. Es kann auch ein Gartenlandschaftsbauer sein, der dir einfach eine Ruhe beibringt oder so. Das wollte ich gerne noch ergänzen. Weil dann ist es auch auf einmal nicht mehr so, dass diese eine Person oder diese zwei oder drei, die etwas restrukturieren, innovieren, sanieren, neue aufbauen oder wie auch immer es alleine machen, weil sie sind nur der permanente Zündfunken, der immer wieder dem ganzen Rest, der viel wichtiger ist als die Zündkerze, irgendwie die Power gibt.
Ich kann das absolut bestätigen, die Sichtweise. Ich gehe tatsächlich nach jeder Podcast-Aufnahme mit einem ganz vollen Kopf voller neuer Ideen oder Sachen, wo ich sage, da muss ich zumindest mal drüber nachdenken oder eine Nacht drüber schlafen oder so. Ne? Das ist genau wie du sagst, man hat jedes Mal eine andere Perspektive, völlig andere Sichten, streitet sich auch. Ich finde übrigens Streiten auch gut, auch irgendwie über so Themen, ne? Weil es gibt ja immer die Tendenz zu sagen, alles ist cool, tolle Idee von dir, danke für deine Idee, also fast so ein bisschen kulturell amerikanisch. Organisch, ne? So, erstmal ist alles super und amazing. Ich finde es gut, wenn man sich dann darüber streitet, um das wirklich auch zu überprüfen. Du hast gesagt, vielleicht ist das ja auch ganz okay, dass sich die Branche noch nicht so hart transformiert hat, weil die Etats, die betreut werden müssen, die geben das vielleicht auch nicht anders her oder es reicht zumindest für diese Etats. Das ist ja immer auch ein bisschen die Krux. Ne? Du hast Etats, du hast Kunden, du hast Projekte, die in dem Setup, was du hast, wunderbar aufgehoben sind. Da wäre es eher ein Störfaktor, du würdest so ein Tetris-Steinchen wie beim Jenga-Turm wieder irgendwie rausziehen. Ja. Und gleichzeitig musst du ja aber den Blick auf das, also disruptier dich selbst, ne? Weil sonst wird es jemand anders tun. Also das heißt, ein Auge geht auf jeden Fall immer in Richtung Zukunft. Und ich finde, einfach eine Schwierigkeit ist, wie schaffst du das, ohne dass du zwei Organisationen oder zwei Mindsets oder sozusagen nebeneinander herleben lässt? Das eine in die Zukunft gerichtet, das andere bearbeitet den Bestand.
Also, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat, ist vielleicht auch egal, aber ich weiß nur, dass es schon uralt ist. Du musst ein Auge im Mikroskop und ein Auge im Fernglas haben, ne? Mhm. Also, sieht wahrscheinlich total seltsam aus.
Ich stelle es mir gerade vor. Ich denke an ein Chamäleon, was unterschiedliche Dinge tun kann.
Extreme Schielen dann, aber du musst natürlich die Granularität, die Mikroskopie auf deine Unternehmung haben und so weiter. Aber du brauchst ein Fernglas. Das ist guter Unternehmer, Unternehmerin. Musst du es machen. Insbesondere in der Projektwelt. Ich meine, Kim, wenn du nicht jetzt guckst, was ihr in einem Jahr macht, kann das sein, dass es auch dünn ist in einem Jahr. So, aber was ich sagen will, ist, ich glaube, dass das Schwere in der Agentur, also über die Agenturen zu sprechen, ist erstmal die Tatsache, dass wir gar nicht mehr die Agenturen haben, sondern wir haben Wie lange Touren gibt es in Deutschland? 3.000?
30.000.
30.000. Habe ich 3.000 gesagt?
Du hast 3.000
gesagt. Ich meinte 30.000.
Ja, klar. Es fühlt sich an wie 3, aber es sind 30.
Schau, aber meine Fehleinschätzung mache ich mir erstmal zunutze. Es gibt 30.000. Und wir wären nicht mal in der Lage, ein passendes Netz über 3.000 zu spannen. Wir können doch unmöglich sagen, was für die Agenturen in dieser Nation in weltweit richtig ist. Richtig ist das, was erfolgreich ist. Das, was nachhaltig erfolgreich ist. Und das, dem wir eine Erfolgsprognose über die nächsten Jahre bringen. Das ist erstmal richtig. Ich finde, man darf das nicht vorverurteilen. Und es gibt erfolgreiche Geschäftsmodelle, die kennen wir gar nicht. Die haben Kundenagenturmodelle, die haben etwas, was wir uns wahrscheinlich gerne, leidenschaftlich gerne hätten. Die arbeiten seit 20 Jahren in einem Segment mit Kunden zusammen und Kunde glücklich, Agentur glücklich, Mitarbeiter glücklich, Kundenmitarbeitenden glücklich, fantastisch. Wir wollen es hingehen und wollen es transformieren. Wollen wir denen sagen, mach das nicht mehr? Was für ein Bullshit. So, und jetzt gucken doch im Endeffekt immer auf die sichtbaren 50 und da ist auch nicht alles notwendig. Das meine ich damit. Das heißt nicht, dass wir nicht moderner werden müssen. Das müssen alle. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwie in unserem Habitus, in unserem Verständnis für Mitarbeitende uns entwickeln müssen, dass wir Kultur neu bewerten müssen. Das tut's auch. Das bewerte ich aber nicht. Es ist mir ehrlich gesagt, sogar gelinde gesagt, total egal, wie die Agentur bei Grey, Heimat oder Serviceplan ist. Das machen wir schon denn. Wenn der GWA wieder den Effi feiert, das machen wir schön dann beim Wein und nach dem dritten reden wir mal über Kulturen. Mhm. Aber das hat damit nichts zu tun. Mir geht es darum, dass wir in der Lage sind, gute Dienstleister zu sein. Weil das ist unser Purpose. Mhm. Unser Purpose ist ja nicht eine Klimaneutralität, machen wir auch. Mhm. Ja, Diversity Manager zu haben, haben wir auch. Mhm. Digital zu pushen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, das machen wir jeden Tag. Wir haben das Agentur digitalisiert. Aber das interessiert meine Kunden eigentlich gar nicht. Meine Kunden wollen, dass ich sie perfekt betreue. Und das meinte ich auch mit Transformation. Mein Weg, den Kunden auch morgen perfekt betreuen zu können.
Das heißt, du plädierst ein bisschen für, verzeih mir den ausgelutschten Begriff, Customer Centricity bei Agenturen?
Absolut. Und ich finde ihn übrigens überhaupt nicht ausgelutscht.
Aber ist das nicht interessant, solange wir
bei LinkedIn den Leuten erklären, dass wir jetzt für jeden Mitarbeiter einen Laptop haben, damit er jetzt allerdings, da kriege ich Tränen in den Augen und denke, das ist nicht Customer Centricity, weil ich wurde nun in 30 Jahren noch nicht von Kunden angesprochen, ob mein Mitarbeiter auf dem stationären.
Und ob du einen Obstkorb hast für alle oder Hafermilch?
Nein, genau. Mhm. Und ob da auch eine Kiwi drin ist, die 3000 Kilometer geflogen ist. Mhm. Kiwi sind, glaube ich, gar nicht so schlimm.
Wie sieht denn eine konsequente Ausrichtung dann, weil ich meine, wir beraten unsere Kunden bei Customer Centricity in Marketingprozessen, in Kommunikationsprozessen. Wie könnte denn eine Customer Centricity aussehen, außer, ich sag mal, dem, was man hoffentlich jeder von uns macht, regelmäßig mit den Ansprechpartnern sprechen, über Themen, Herausforderungen, Bedürfnisse, wie können wir helfen? Also was bräuchte es zu einer konsequenten Customer Centricity bei Agenturen?
Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also, in erster Linie müssen wir die Kunden, unsere Kunden verstehen. Das ist, ohne das geht's nicht. Das haben wir schon immer gemacht. Wir haben es vielleicht früher versucht mit Sinusmilieus oder ich erinnere mich noch, wir haben damals mit Regio, Select und Schober irgendwie bis auf Wahlbezirke runter, irgendwie auf 400 Haushalte irgendwie dann da Daten erhoben. Das ist ja heute dann auch irgendwie gleich Data Analytics und so. Das müssen wir machen. Dazu musst du in der Lage sein. Das ist sehr wichtig. Das ist klein. Das ist Customer Centricity, dass wir mehr über unsere Zielgruppen, also die Kunden unserer Kunden, ich nenne es gar nicht Zielgruppe, über die Kunden unserer Kunden wissen, über deren Motive. Das ist super wichtig. Da erzähle ich jetzt auch gerade nichts Neues. Mhm. Ne? Aber wolltest du nur der Vollständigkeit haben, das ist mega wichtig. Mhm. Das bedeutet aber auch die Investitionen in unsere eigenen Strukturen. Wir brauchen Leute, die das erheben, die relevante Daten, smarte Data erheben, die das dann aber auch in die Teams kriegen, damit das bis in die letzte Kapillare der Agentur auch verwertet werden kann. In einer eher technischeren Firma, in einer eher digitaleren Company würde man das Data Engineering nennen oder Data Scientists. Mhm. Das brauchen wir natürlich per Rolle hier gar nicht, ne? Aber schon gut, wenn das jemand verarbeiten kann und nicht auf einmal da so ein Number Cruncher sitzt und der da irgendwie das hinpackt. Das muss verwertbar sein. Also wie generieren wir daraus? Deswegen brauchen wir neue Rollen, neue Prozesse, neue Workflows, neue Rituale, um dieses Thema in unsere Agenturwelt zu integrieren. Und da bin ich ganz fest der Meinung, dass das nach Mendel funktioniert. Das dauert Generationen. Das muss ich durchmendeln, bis das in eine Selbstverständlichkeit passt. So, was wir aber auch brauchen, ist Customer Centricity, mehr Verständnis für unseren Kunden. Agenturboomer als Instagram-Kanal ist doch super lustig, beschäftigt sich natürlich komplett mit der Agenturwelt und nimmt uns so herrlich aufs Korn. Habe ich auf die Checkliste gepackt, Menschen, die ich mal kennenlernen möchte, die müssen saulustig sein. Ich hoffe, dass die auch so einen spontanen Humor, ich werde irgendwann mal anrufen. Das Gleiche müssen wir aber auch nochmal wissen, warum Kunden so reagieren. Ich kann natürlich darüber meinen Kunden, der mir um Freitag um 19 Uhr das Ding gibt und sagt, ich brauche das bis Montag. Das muss ich aber auch mal verstehen. Ich muss auch verstehen, was geht denn bei dem Kunden vor? Was treibt den Kunden? Welche KPIs hat er? Wenn sie auf OKR umgestellt haben, was ist das? Was macht das in den Köpfen meiner Kundinnen? Was ist denn mit der Kundschaft insgesamt los? Welche politischen Ströme haben die? Und das kann ich nur, wenn ich neue ist, will ich nicht stressen. Ich bin gar nicht so ein Culture-Typ, aber irgendwie kommt das heute gerade so hoch.
Es steckt ganz tief in dir. Du wusstest, dass du doch nicht geht. Und ich habe es rausgekitzelt.
Du hast das so rausgekitzelt. Ja. Nein, aber auch das ist doch so eine Frage, welche neuen kulturellen Räume schaffen wir dann auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Es reicht nicht mehr aus, einen Joe Fix zu machen. Übrigens, in Corona-Zeiten reicht das auch nicht mehr aus, diese dummige Kamera dahin zu stellen. Lasst uns dann irgendwie, ich mache das jetzt schon mit den ersten anders, dass wir uns einfach in einem anderen Umfeld per VC treffen.
Sag mal ein Beispiel, was meinst du mit in einem anderen Umfeld?
Wir können jetzt wie die Bildschirmhintergründe zum Beispiel nicht mehr anmachen.
Ja.
Ne? Gib doch ein Stück Preis. Ich habe eine Bücherwand. Mein Gott, das ist doch kein Geheimnis, dass ich nur Lucky Luke lese. Kann ich doch zeigen. Ne? Kenn ja dafür jeden Band und Tim und Struppen. Nein, Quatsch. Gib doch ein Stück von dir da rein, weil das ist ein Stück Kultur. Mehr ein Stück Interesse. Was interessiert denn den Herrn Mercedes, der Frau Beiersdorf? Das ist wichtig. Die Motive, die Beweggründe für unsere Kundinnen, Dinge zu tun, wie sie sie tun, lassen mich doch als Agentur und Dienstleister wieder ganz anders darauf reagieren. Das ist auch Customer Centricity.
Weil es Vertrauen aufbaut? Also Vertrauen und, ich sag mal, durch Empathie ein größeres Verständnis des
Settings. Erstmal baut, ohne Frage. Also erstmal hilft das. Und ich habe ja viele Jahre für Mercedes gearbeitet und da war das dann so, da gab es dann auch mal einen Anruf und da hat man gesagt, du, ich habe hier ein internes, das ist Projekt, das ist jetzt hier nicht gerade irgendwie Ruhm und Ehre für euch alle, aber für mich persönlich ist es ein Steckenpferd, es ist super wichtig. Und könnt ihr das machen? Und dann haben wir gesagt, natürlich kann ich das machen, weil ich genau weiß, warum das für diese Person so wichtig war. Und wir wollten irgendwie zwei kleine Assets haben. Und wir haben das Ding gemacht wie eine große Kampagne mit einer Auswahl an Assets. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es auch für uns wichtig wurde. Mein Team hat gemerkt, das ist für den Kunden wichtig gewesen, also ist es auch für sie wichtig. Und dann machst du es anders. Und dadurch entsteht eine ganz andere Partnerschaft, eine echte partnerschaftliche, keine benannte partnerschaftliche. Das andere ist aber auch, das ist nicht nur Vertrauen, es ist wirklich das wieder das Motiv des Schaffenden, dass man das Verständnis hat. Und man weiß, dass einfach bei denen freitags nachmittags das Chef-Chef-Meeting ist und es geht nicht anders, weil Chef-Chef das am Freitagnachmittag will. Und deswegen gibt das halt Freitagabends jetzt immer diese Änderung, die dir bis eben noch Agenturboomer-mäßig auf den Tisch geballert wurden. Wenn du das aber alles so verstehst und weißt, wie deine Kundin oder dein Kunde darunter leidet, dann hilfst du ihm doch. Dann schaffen wir einfach dafür einen Raum, der das jetzt löst. Dann machen wir das so. Zwei, drei Leute machen das jetzt freitags abends. Die kommen dafür montags nicht mehr in die Agentur. Das haben wir, weißt du? Dann haben wir doch auch eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und dann geht das so in so einen neuen Rhythmus über. Und nicht mit, der ist nicht mehr böse. Und dann kommen wir wieder zurück. Und dann hast du dich entschieden, glücklicher zu sein.
Das heißt, man lebt nicht mehr in diesen Fronten, die man sich selber baut, genau, und sagt irgendwie, die anderen sind schuld. Also Agentur-Kunde-Beziehung ist ja auch schon ein schönes Wort, total, Kreation, weil es ja die einen und die anderen irgendwie klar macht. Ne? Und ich glaube, wichtiger ist, wie du sagst, das gegenseitige Verständnis.
Aber wir bleiben ja Dienstleister. Ne?
Durch also, alle. Ja.
Also man darf das nie vergessen. Der Kunde zahlt uns für unsere Leistung. Wir sind Dienstleister. Mhm. Ne? Das mag man jetzt ja doof finden und dann positioniert man sich auf einmal als Partner. Mhm. Ja, du bleibst ein Dienstleister. Mhm. Das ist übrigens nicht schlimm, ist es. Ich bin mein Leben lang Dienstleister und ich liebe es, Dienstleister zu sein. Aber deswegen hast du auch schon mal ein Versprechen gegeben. Und ja, der Kunde hat seine Leistung gekauft. Das heißt nicht, dass er mit dir machen kann, was er will. Aber erstmal ist das schon mal so dieses einseitige Versprechen. Und jetzt daraus eine Situation zu bauen, die einfach eine Plusrolle wird, macht total Spaß. Mhm. Und das glaube ich, dass es eine ganz wichtige Sache ist.
Mhm. Aber es klingt, weißt du was, es klingt eigentlich gar nicht kompliziert oder schwierig. Also deswegen nochmal zurück auf dieses Thema. Mhm. Eigentlich hat sich in der Branche viel zu wenig wirklich transformiert. Ne? Und wir sind
wie würdest du das eigentlich sehen? Ich meine, ich weiß, dass du die Fragen stellst, aber wie würdest du das denn sehen? Findest du denn, dass sich das viel transformiert hat?
Du, ich kann das ja gar nicht behaupten, weil ich bin ja erst 6 Jahre in dieser Branche. Also von daher habe ich wahrscheinlich auch durch Digitalisierung, Corona, immerhin ja ein Drittel dieser Zeit in der Branche, relativ viel anderes Arbeiten und Ausprobieren mitbekommen. Ich finde es schön, wenn wir eine gewisse Leichtigkeit in diese Veränderung reinbekommen. Also Freude am Ausprobieren. Einfach mal machen, eine gewisse, also einfach mal machen, nicht jetzt ohne Ausblenden jeglicher Risiken, aber eine gewisse Leichtfüßigkeit, Neugierde, es zu tun und nicht, dass man sagt, der CEO hat jetzt eine tolle Idee und jetzt müssen wir das mal durchexekutieren, sondern dass die Leute Bock haben, Sachen auszuprobieren und merken, dass es ihnen auch was bringt, dass die Arbeit dann mehr Spaß macht und sich nicht den ganzen Tag nach Agenturboomer anfühlt. Also ich glaube, ich würde mir mehr Leichtigkeit wünschen, das heißt, es ist eher eine Mindset-Frage als jetzt, wie du gesagt hast, Struktur, Prozess, Workflow-Frage.
Jetzt hast du mich.
Ja?
Ja. Das ist die Leichtigkeit, ist genau das, was wir brauchen. Mhm. Leichtigkeit bringt dich ja auch in so einen etwas anderen Seelenzustand. Der lässt sich übrigens auch ignorieren, der gibt dir auch Kraft, der lässt sich vor allem flexibel sein, ne? So irgendwie dann bist du einfach nicht so wie in Hamburg sagen, so steif, ne? Ich habe in meinem Leben, mache ich eine Sache, die ich nicht kann. Und die mache ich immer wieder. Und zwar probiere ich seit einigen Jahren Wellenreiten zu lernen. Mhm. Und stell dich mal an den Strand und dann guckst du mal irgendwie aufs Meer und dann siehst du irgendwie, wenn die Wellen kommen, ne, so dann irgendwie gerade so große Wellen, ne, so und die sind dann zuerst da hinten so grün, also da sieht man sie noch nicht so richtig, auf einmal wuff, gehen die hoch, ne, und dann kommen die mit so brachialer Gewalt auf den Strand und wenn du an einem geilen Strand stehst, dann geht das noch so ganz weißer Teppich. Brutale Kraft. Reiß dir die Füße weg, wenn du unten stehst, du bringst dein Kind in Sicherheit und so weiter. Ne? Welle, also Meer, Welle, Kraft, Angst. Mhm. Ne? Das ist das, was wir heute machen. Jetzt nimmst du einen Wellenreiter. Der paddelt da raus, ne? Meer, Welle, Kraft, der paddelt da raus und sitzt da und guckt, ne? Und liest. Ne? Also ich kann das nicht. Ich mache das erst, wenn es schäumt, also wenn die Weiße kommt. Ne? Aber so die richtig Guten, die sehen dann so, ah, da kommt jetzt eine richtige Welle. Ne? Mhm. So, und die paddeln dann an, ne, haben sie eine Routine, zack, 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 stehen sie auf und dann reiten sie die Welle ab. Mhm. Gleiche wie eben, ne, Meer, Welle, Kraft, Spaß, Leichtigkeit. Mhm. Das ist total geil. Die Realität bei mir ist, Meer, Welle, Kraft, draufstehen, reinfallen, kraftraubend, aber ich schluck fast Wasser, weil ich so viele lache dabei. Mhm. Ich bin total fertig. Das ist Kräfteraum ohne Ende. Ich schluck Wasser. Ich habe schon jeden Ozean dieser Welt ausgesoffen. Mhm. Ne? So, und ich bin echt umweltschädlich. Aber die haben dann es macht Spaß. Leichtigkeit. Mhm. Und jetzt nimmst du das Ganze nochmal und sagst, das Meer ist irgendwie unsere Branche. Und diese Wellen sind Veränderung. Die kommt nämlich mit Kraft. Die kommt ja ohne uns. Ne? Also es verändert sich auch alles ohne uns. Brauchen uns keine Gedanken machen. Ne? Du bist ja seit 6 Jahren in der Branche. Mhm. Diese Branche gibt es erst seit 100 Jahren. Industrialisierung ist viel länger. Und so die Veränderung kommt ungefragt. Die Welle kommt. Jetzt bist du aber deine Data-Leute haben auch schon lange gesehen,
dass die ersten Vibrationen kommen, ja, genau.
Das haben dann das, was Data Analytics, die sehen, dass da aus einer grünen Welle eine weiße Welle wird. Und die sagen, wann die kommt. Na, und jetzt können wir wirklich diese Veränderung, die kommt, vorbereitet, so optimal nehmen, wie man sie nehmen sollte. Mhm. Und dann fährst du sie auch nicht nur gerade, sondern fährst du sie quer und dann so wie in diesen geilen Surf-Videos, dann in so einem Tunnel, dann so wieder rauspreschen, vielleicht einen kleinen Hüpfer da rein. Mhm. Da müssen wir hin. Und dazu, vielleicht müssen wir alle 20 Kilo abnehmen. Ich auf jeden Fall. Und wir müssen Leichtigkeit empfinden.
Und diese kulturelle Transformation, du hast es ja vorhin gesagt, die ist eigentlich, das ist sozusagen da, wo es Beef ist und nicht die strukturelle über Prozesse, Aufstellung, Organisationsmodelle. Wie startet man die? Also wenn jetzt Leute uns zuhören und sagen, ja, es hört sich alles gut an, ne? Ich möchte auch diese Leichtigkeit, ich möchte Spaß, Neugierde, ich falle auch mal auf die Schnauze, dafür habe ich eine hohe Bereitschaft. Wie starte ich das und wie schaffe ich es, dass die Menschen um mich herum in der Agentur Lust haben auf Ausprobieren, Wellenreiten?
Also es funktioniert erstmal nicht, indem man sich vorne hinstellt, so wie ich eben gerade, und irgendwie der alte Mann und das Meer erzählt und dann sagt, jetzt müssen wir leicht sein. Mhm. Das funktioniert genauso wenig wie alle anderen Townhall-Ansagen zur Steigerung der Mitarbeitermotivation. Aber ich glaube ganz fest an die Rolle von Führenden durch Kommunikation. Mhm. Ich glaube, durch dieses immer wieder Mut zu machen, Dinge auszuprobieren, Neugierde zu schaffen, Themen zu platzieren. Also wir machen zum Beispiel jeden Freitag Sparks. Da sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Das sind so innovative Ideen. Die werden von Mitarbeitern vorgestellt. Alle sind aufgerufen, die Dinger irgendwie zu sammeln. Dann werden die in so ein Wiki reingepackt und werden dann irgendwie zur Verfügung gestellt im Intranet und so. Und das ist, aber das immer wieder nahe zu bringen und dann nochmal zu sagen, okay, wir haben festgestellt, NFTs, das finden alle wirklich spannend und das ist zusammen mit Kryptos irgendwie auch noch so irgendwie das Schwierigste und dann robbt man sich mal an Leute ran, die das können und die machen dann, also das ist ein Teil der Leichtigkeit, Neugierde. Kinder sind unfassbar leicht, weil sie so neugierig sind. Mhm. Das Zweite ist Lachen. Mhm. Lasst uns alle mehr lachen. Irgendwie ein Kind lacht, glaube ich, 400 Mal am Tag und Erwachsener 15. Also ich nicht. Ich lache einen halben Tag. Mhm. Und ich lache auch in Situationen, wo es nicht angebracht ist, hat mir auch schon viel Ärger eingebracht. Also ist nicht ganz schlimme Situation, aber ich lache auch, wenn was Stressiges passiert. Weil ich glaube, es wichtig ist, dass damit atmest du auch Dinge weg, ne? Und es erhält Leichtigkeit. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir alle machen.
Es schüttet ja auch tatsächlich Hormone aus, die den Körper positiv beeinflussen und vielleicht auch über diese Angst und so weiter hinwegtragen.
Der wunderbare Karl Valentin hat ja mal gesagt, irgendwie freue mich, dass es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Ja, da hast recht, stimmt.
Ey, weißt du,
der ist ohnehin wunderbar, finde ich. Also von dem könntest du so ein ganzes Zitatebuch irgendwie zu Weihnachten verschenken. Es würde sich jeder freuen.
Ja, glaube ich auch. Ja. Absolut. Also die Frage, wie man da hinkommt, vorleben, neugierig machen, lachen, Umfelder schaffen. Grundsätzlich hilft es auch, wir bleiben ja bei Agenturen, eine gute Agentur zu haben.
Ne? Sag mal, was meinst du mit gut?
Wo man miteinander gut umgeht. Weil du kannst ja alles machen, ne? Wenn du dann wie eine Patriarchin durch die KNSK hühnerst, da entsteht keine Leichtigkeit, da entsteht Frust. Mhm. Und dass sich das eine dem anderen bedingt, ist ja klar. Das geht ja gar nicht. So, aber was kann man noch machen? Also was ich glaube ja, dass es so ganz simple Dinge gibt wie miteinander reden, den Diskurs wollen, Streitkulturen schaffen. Lass uns nicht länger drüber reden, weil es haben alle schon getan, aber Fehlerkulturen sind notwendig. Ich liebe aber noch die alte Springer, der Kobi-Fehlerkultur. Du kannst keinen Fehler machen, aber nur einmal. Ich finde nämlich auch Disziplin gehört auch zur Leichtigkeit dazu.
Das stimmt und das wird häufig ausgeblendet. Das eine, wie du gerade gesagt hast, Leichtigkeit, Spaß, ja, Neugier. Total. Das klingt so, wie jeder kann machen, was er will. Aber gleichzeitig sind wir Dienstleister, wir sind da, um unseren Kunden zu helfen und das erfordert eine unglaubliche Disziplin. gleichzeitig. Ja. Also Kreativität heißt nicht, mach was du willst. Ist scheißegal, wir sind ja keine Künstler. Also auch die können am Ende nicht machen, was sie wollen. Wir sind trotzdem gewissen Restriktionen also, unterlegen.
Ein lieber Bekannter von mir ist Comedian, nicht unerfolgreich. Und der hat ein mega toughes Leben. Der ist von einer Halle zur nächsten. Jeden Tag. Der macht Podcasts, zwei große bekannte Podcasts, der ist in Aufnahmen, der ackert, der muss die Leichtigkeit haben, um überhaupt ein Comedian zu sein. Mhm. Der braucht aber diese Disziplin von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, weil der kann nicht einmal sagen, tut mir leid, Hanau, ich bin heute Abend nicht da, bin falsch abgebogen, ich habe mein Navi nicht angestellt. Ne? Hey, komm, New Work. Disziplin ist nicht zu unterschätzen. Ja? Also das ist auch Disziplin, fit zu bleiben, Disziplin, volle Leistungsbereitschaft zu bringen. Das ist alles nicht weg, nur weil wir einem stetigen Wandel unterzogen sind.
Und Käthe, jetzt sind wir fast am Ende unseres Podcasts. Doch, sind wir. Also ich sehe Minute roundabout 50 hier auf der Uhr. Aber das macht gar nichts. Das war wunderbar. Es war genau so, wie ich mir das gewünscht und vorgestellt habe, mit allem Werf dahinter. Jetzt hast du noch mal einen Blick zum Intro von vorhin. Du hast mit Elephant Seven deine eigene, also mit Partnern geführt, deine eigene Agentur gehabt. Du hast dann in einem sehr, sehr großen Network gearbeitet, hast aber deine Agentur damit reingebracht. Jetzt bist du bei Think wieder in einem Network, aber gleichzeitig fühlt sich Think ja deutlich familiärer an als andere Networks, glaube ich. Ist es jedes Mal gleich leicht, diese Leichtigkeit zu fühlen, vorzuleben, Spaß, Neugierde zu wecken? Also ist es egal, in welchem Blumentopf du steckst?
Nein, das ist nicht gleich leicht. Nein, das wäre gelogen. Nein, es ist nicht gleich leicht. Es ist in einem engeren Korsett, welches ein Network gibt, natürlich schwerer, weil du nicht die Entscheidungsfreiraum hast. Also voller Entscheidungsfreiraum dein Laden. Ne? Wenn, haben wir eingangs gesagt, nehmen wir zum Ausgang auch, wenn Mirko entscheidet, ich habe heute Morgen gesehen, der alte Angeber hat eine Miele Kaffeemaschine, hat er dann wieder so gepostet.
Habe ich auch gesehen, ne? Der Poser.
Miele, ne? Bei Achtung gibt's Miele. Ne? Schönen Gruß, Mirko, du Poser. So, aber die, dann kauft er die, weil er entscheidet, es ist die richtige Maschine für ihn, dann kauf die einfach. Ob die jetzt einen kulturellen Aspekt hat, weiß ich gar nicht, aber mir fiel es eben nur so ein. Du bist 100% frei in deiner Entscheidung. Dementsprechend ist es auch leichter für dich zu transformieren und so weiter. Mhm. Aber du trägst noch viel mehr die Verantwortung. Mhm. Also es ist leichter im Doing, aber wir wollen uns nicht vormachen.
Aber der Druck ist nicht weniger.
Es ist auch seine Entscheidung. Wenn er sich eine Miele kauft, das ist sein Geld. Mhm. Ja, und dann muss er im Zweifelsfall, ne, wenn er eine Fehlentscheidung trifft, muss er vielleicht auch zur Bank gehen und sich Geld holen. Ja? Also so von daher, das ist leicht und schwer. Das ist hintenrum leicht in einem Network, das Geld anderer auszugeben. Ja, du musst aber auch wissen, dass du dich entscheidest, das auszugeben, das tun andere. Deswegen ist das nicht leicht. Also das dreht sich um. Und ich bin jetzt in einer Situation, die eigentlich ganz hervorragend ist, weil erstens habe ich Leute, bin ich jetzt in einem Umfeld bei Think, die wollen sich weiterentwickeln. Das tun wir auch gerade ganz massiv. Wir haben den Laden, Horst hat ja in seiner Rolle als CDO den Laden komplett digitalisiert, also Horst mit dem Team, entschuldige bitte, also es sind ganz tolle Leute dabei, die digitale Prozesse, Digitalisierung von Prozessen, neue Prozesse, weil die alten lassen sich nicht digitalisieren und aufgesetzt haben. Wir haben Tools eingesetzt und. Da will man was machen. Und wir gehören zu WPP, welches was ein bisschen safe ist, aber wir sind in so einem Zweig, der fühlt sich überhaupt nicht an wie nichts. Also mir wird nichts freigegeben, ich mache es. Mhm. Also ich mache ein Budget, wie es man als Manager tut. Bin halt eben Manager, nicht Eigentümer. Und als Manager mache ich ein Budget, das ist auch, was ich machen möchte. Und der Vorstand sagt, ja, finden wir gut. Und dann mache ich das. Mhm. Und wenn ich mich in so einem Korridor da befinde, und das tue ich, dann kann ich es machen. Mhm. Finde ich fair enough. Und dadurch ist es auch leicht. Weil beides stimmt. Man kann es entscheiden und man kann es auch mal wirklich umsetzen. Und dann ist es leichter. Und nein, am Ende des Tages ist Veränderung nie leicht, weil warum soll ich davon abweichen, dass wir eine germanische Angst vor Veränderung haben? Aber natürlich auch. Ne? Jemand, der ein exzellenter Kreativer ist und jahrelang irgendwie extrem gute Bewegtbilddinge gemacht hat, dem ich auf einmal sage, wir denken jetzt mobile first und wir kommen über eine andere Ecke, ist erstmal skeptisch. Und wenn du dann die richtige Temperatur findest, wie wir das machen, also Slow Cooking, mhm. ne? dann kriegst du auch Überzeugung. Und wir haben jetzt nach dem ersten Jahr, wo ich hier bin, fantastische Sachen gemacht. Ich muss mal in der Eigenwerbung einfach mal sagen, wir Facebook rennt mit einem unserer Cases international rum, den wir für Audi gemacht haben. Das ist einfach, weil wir diese Global Brand Campaign so aufgesetzt haben, dass sie wirklich in Hunderttausende von Assets funktioniert. Es ist nicht ein Cutdown von TVCs, sondern es sind wirkliche Eigenproduktionen. Es ist ganz hervorragende Arbeit von meinem Team. Da bin ich so stolz drauf, weil ich da auch gar nicht viel zugetan habe. Ich habe dort nur die Räume mitgeschaffen. Wir haben die Leute anders eingesetzt. Wir haben neue Kompetenzen dazugeholt und so weiter. Dann haben die es ja gemacht. Ich habe da gar nichts mit zu tun. Ne? So und wir haben in allen Teams diese Inspiration, diese Innovationenrollen mit hinzugeholt und das trägt einfach Früchte. Mhm. Und das geht, wenn du es machen kannst. Und dann fällt es mir leicht, bei allen Hürden, die man hat, aber das ist egal, weil ich habe ja, will ja die Disziplin noch haben. Mhm.
Toll, Käthe. Ich wünsche dir und Think viel Freude an der weiteren Veränderung, viel Leichtigkeit. Und ich danke dir total fürs Tacheles. Ja, das finde ich tut uns auch ganz gut, aber auch für die neuen Inspirationen. Und ich danke Mirko für diesen wunderbaren Tipp, mit dir zu sprechen. Hat mir Spaß gemacht. Genau. Danke.
Wir gehen mal zusammen Krabbenbrot essen.
Sehr gut.
Danke.